Ja, bevor ich zur Predigt komme, ich bin vor etlichen Monaten mal gefragt worden, Carsten, manchmal, du bist ja so einmal im Monat woanders, kann man das eigentlich wissen, wo du bist? Und da habe ich das angefangen, vielleicht schon über ein Jahr her, dass ich an unserer Infowand auch so eine DIN A4-Seite habe und da steht auch immer, wo ich dann bin, wenn ich nicht hier bin. Und letztes Wochenende war ein besonderes Wochenende für mich. Ich war sonntags in Lilienthal, das ist bei Bremen, ziemlich nah bei Bremen dran. Ein Pastor, den ich auch über die Bundeskonferenzen gut kenne, hatte mich eingeladen, dort zu predigen. Und am Samstag hatte ich einen Zwischenstopp, oder das war eigentlich der noch größere Dienst, auf der Regionalkonferenz Weser-Ems in Osnabrück. Und da konnte ich dann auch den Pastoren und Ältesten dienen. Zum Thema Kleingruppen bin ich eingeladen worden, über Kleingruppen zu sprechen, und habe dann dort Vorträge gehalten und Plenumsdiskussion und so weiter. Und ich will das mal hier so erwähnen, das ist eigentlich nicht so meine Art, viel so mich darzustellen in solchen Dingen, aber ich wollte es mal erwähnen, weil ich mich auch freue, wenn Leute so für mich beten, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen hängt das auch an der Infowand, auch die Dienste, die ich sonst in diesem Jahr noch habe, das sind dann in der Regel Auswärtspredigtdienste in anderen Gemeinden. Wo ist das Paradies? So habe ich das mal überschrieben mit dieser Frage, und wir wollen natürlich in die Schrift hineinschauen. Was sagt denn die Schrift dazu? Interessant ist ja doch, dass der Begriff so Paradies nicht nur von Gläubigen benutzt wird oder auch nicht nur von christlichen Gläubigen benutzt wird, sondern auch von Gläubigen anderer Religionen, aber auch einfach von Menschen in unserer Gesellschaft wird das benutzt. Ja, man spricht ja zum Beispiel von einem Urlaubsparadies. Oder manche Geschäfte machen Werbung und sagen, wir sind das Bettenparadies. Ja? Und so wird also das Wort Paradies benutzt. Und das ist schon interessant, weil der Mensch verbindet ja irgendetwas damit. Er stellt sich da etwas vor. Und ich bin also eigentlich nicht von daher gekommen in meiner Vorbereitung auf diese Predigt. Aber ich habe doch gedacht, das ist schon interessant. Das ist etwas, was uns Menschen eigentlich verbindet. Und das hat auch so seinen Grund, auf den wir noch kommen wollen. Wo ist das Paradies? Nun, wir sind eine christliche Kirche und deswegen geht es bei uns natürlich um das Wort Gottes. Und das ist nicht sehr häufig im Neuen Testament, der Begriff Paradies, aber er taucht auf. Er taucht auf. Es gibt so drei herausragende Stellen im Neuen Testament. Und wir werden noch dahin kommen, dass es ja eigentlich natürlich eine Weiterführung eines Gedanken aus dem Alten Testament ist. Aber das machen wir nicht alles heute. Aber wir nehmen mal einen sehr zentralen Text aus dem Neuen Testament. Irgendwie habe ich hier einen Faden, der mich stört. Ah, so. Okay. Gut. Und den haben wir. Ich habe übrigens den Drücker hier nicht. Wenn ihr mir den bitte noch bringen könntet. Doch, ist er hier? Ah, hinter dem Opfer versteckt, alles klar. Gut. Und unser Text ist ein Sendschreiben in der Offenbarung. Okay, das ist jetzt für alle, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, schon wieder so ein großes Thema, was dann aufgeht. Also es gibt so 7 Briefe, die geschrieben wurden an 7 Gemeinden, damals in Kleinasien. Und in dem ersten davon, das ist der an die Gemeinde in Ephesus, da taucht das mit dem Paradies auf, interessanterweise. Ist eigentlich auch so ein Sendschreiben, das uns ziemlich vertraut ist, so den Gläubigen, ist vielleicht eines der bekanntesten, ist ja auch das erste. Und da ist auch das Paradies, wird da erwähnt. Also, ich lese uns das. Offenbarung 2, ab Vers 1, da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Sehr gehaltvoller Text, eine Menge drin. Und hier ist die Rede vom Paradies Gottes. Da werden wir später oder vielleicht in eine der weiteren Predigten noch mal tiefer reinschauen. Aber hier ist fast wirklich jedes Wort wichtig, was hier steht. Nun, es ist ja Jesus selber, der hier spricht durch den Heiligen Geist, damals zum Apostel Johannes, der die Offenbarung empfing. Und es war eine Botschaft an eine konkrete Ortsgemeinde in der Stadt Ephesus. Aber durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hat natürlich dieses Wort immer wieder Relevanz gefunden, wurde immer wieder vom Heiligen Geist benutzt, um zu den Gemeinden, zu den christlichen Gemeinden zu sprechen. Der Engel der Gemeinde von Ephesus, nun, man könnte es auch übersetzen, der Bote, vielleicht kann man auch sagen, das ist eigentlich eine Botschaft an die Leitung der Gemeinde, aber somit dann auch an die ganze Gemeinde. Und der, der die sieben Sterne, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, in seiner Rechten hält, nun, das ist natürlich Jesus Christus selbst, der inmitten seiner Gemeinde und seiner Gemeinden wandelt und der zu ihnen spricht. Nun, Paradies. Wollen wir noch mal ein bisschen über den Begriff Paradies nachdenken. Paradies, was bedeutet das eigentlich? Paradies ist ein wunderbarer Garten, so ein Garten, der wirklich einen Genuss darstellt für die Augen, der so richtig eine Wonne ist, eine Freude ist. Man kann sich das jetzt ausmalen, ein Garten, in dem man spazieren gehen kann, wo es gute Früchte gibt, der schön hell ist und klar, Vogelgezwitscher und all das, was wir uns so vorstellen können, was ein schöner Garten ist. Nun, wer im Alten Testament nach diesem Begriff sucht, wird Paradies nicht finden. Nun, das ist ziemlich leicht erklärt, denn Paradies ist letztlich hier ein griechisches Wort und das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben. Aber im Alten Testament ist auch von einem wunderschönen Garten die Rede. Der hat da einen anderen Namen, nämlich Eden. Genau, der Garten Eden, das ist quasi das Paradies, was im Alten Testament zu finden ist, der Garten Eden, denn das hebräische Wort Eden bedeutet genau dasselbe. Ein wunderschöner Garten, wunderschön gestaltet, hell, klar, geordnet, Früchte, wunderbar. Und wir wissen, wer das Alte Testament ein bisschen kennt und diese ersten Texte, genau das war der Rahmen, den Gott geschaffen hat für den Menschen, der ja nun das Wichtigste war, die Krone der Schöpfung, wie man so sagt. Manche wagen das ja gar nicht mehr zu sagen, wegen der ganzen Schlechtigkeit des Menschen und der Zerstörung der Umwelt und so weiter. Da sagen manche, boah, das kann man doch gar nicht mehr sagen. Aber doch, vom Ursprung her war es so. Es ist von Gott her gemacht gewesen, der Raum für den Menschen, den er dann zum Schluss geschaffen hat. Und das war der Rahmen, in den Gott ihn gesetzt hat. Und der war wunderschön. Wunderbar. Also ich weiß nicht, wir haben sicherlich einige Gartenliebhaber auch so unter uns. Manche haben eigene Gärten und investieren da viel. Ja, und man freut sich an den Pflanzen, die da wachsen. Ja, wir können uns an Jahreszeiten freuen, an den ganzen Entwicklungen, die es da gibt. Und ich war gar nicht so ein Gartenmensch, muss ich gestehen. Aber ich finde, je älter man wird, desto mehr lernt man das zu schätzen. Ja? Weil obwohl wir eine gefallene Schöpfung haben, da immer noch unglaublich viel zu finden ist an Schönheit, an Leben, an Kreisläufen des Lebens, an Entspannung, wenn man da so drin sitzt. Also als ich jung war, habe ich mir gedacht, ich will in der Stadt wohnen. Und ich habe auch in der Stadt gewohnt, mitten in Hamburg. Und da habe ich studiert und ich fand das irgendwie, das andere fand ich zu langweilig. Aber je älter man wird, desto mehr weiß man das zu schätzen. So die Ruhe, die ganze Ausstrahlung von schöner Landschaft und von Gärten. Also, wir haben das Paradies, wir haben im Alten Testament den Begriff Eden und es wird uns gesagt, dass in diesem Paradies Gottes in der Mitte ein Baum steht. Es ist der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens. Nun, das hat mich nochmal sehr beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, okay, also die Offenbarung ist ja ein Buch, inspiriert vom Heiligen Geist. Es gibt uns Aufschlüsse über die Zukunft, allerdings nicht immer so klar, wie wir das gerne hätten. Also manchmal hätten wir ja gern so einen ganz klaren Fahrplan, ganz genaue Beschreibung dessen, wie wird das sein, wann wird das sein. Wir haben Hinweise, ja, aber vieles ist ja auch bildreich dargestellt. Ja, also ich meine, wenn von goldenen Straßen die Rede ist, ich habe nichts gegen goldene Straßen, wunderbar, schön, ja, ob das jetzt so praktisch ist, weiß ich nicht. Also es ist schon so, und ich will damit überhaupt nichts hinwegnehmen von der Offenbarung, im Gegenteil betonen, das ist schon das Klarste, was wir haben über die Zukunft, aber vieles ist in Bildern. Vieles wird hier in Bildern gesprochen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass unser Verstand, so wie er jetzt ist, sogar wenn wir klar bei Verstand sind, sogar wenn wir erleuchtet sind durch den Heiligen Geist, dass wir eine ganze Menge einfach noch nicht verstehen können. Ich weiß nicht, ob wir so demütig sein können, dass wir dazu ein Ja finden, aber ich meine, das ist schon der richtige Weg zu sagen, so wie der Himmel und wie das dann mal wirklich alles sein wird, das können wir jetzt noch nicht ganz fassen. Das können wir noch nicht ganz verstehen. Da müssen wir vielleicht sagen, okay, das ist wie ein dreijähriges Kind. Ja, und wenn das dreijährige Kind fragt, ja, nehmen wir mal so einen alten Fernseher und wenn du den da früher noch so, ja, mit Röhren drin und den konntest du hinten aufmachen, natürlich nur, wenn der Stecker raus war, und dann mal zeigen und da sind Transistoren und so, ja. Und wenn das dreijährige Kind nun gesagt hätte, ja, ich will das jetzt mal genau verstehen, erklär mir mal, wie so ein Fernseher funktioniert, dann würden wir sagen, gut, du, ich kann dir da ein bisschen was zeigen und ich kann dir sagen, wo du aufpassen musst, aber das kannst du später mal richtig begreifen. Ich weiß nicht, ob wir uns mit diesem Vergleich so irgendwie hineinbegeben können, dass es Gott ähnlich geht mit uns, dass er sagt, na gut, also den Himmel und die komplette Zukunft und was da alles kommen wird. Ich gebe euch mal da so ein paar Impressionen, ich gebe euch so ein paar Einblicke, aber das könnt ihr nicht verstehen alles. Das geht noch nicht. Das werdet ihr später sehen und dann werden wir wahrscheinlich Farben sehen, wo wir jetzt noch nicht mal wissen, dass es die überhaupt gibt. Und ich vermute Klänge hören, von denen wir jetzt noch nicht mal wissen, dass es die gibt, noch nicht mal die studiertesten Musikprofessoren. Und wir werden auf jeden Fall etwas sehr, sehr Herrliches sehen. Und die Offenbarung ist voll von Bildern, die uns eine Vorstellung geben, eine schon wichtige Vorstellung, in die wir hineingehen können und wo wir uns auch dran erfreuen können und wo wir Dinge erahnen können und sagen können, ja. Und ich meine, so ist das auch mit dem Baum des Lebens. Was ist denn der Baum des Lebens? Er ist schon ziemlich wichtig im Paradies, denn er steht in der Mitte des Gartens. Also es ist schon irgendwie so ein zentraler Punkt des Ganzen, der Baum des Lebens. Es ist der Baum des Lebens. Also es geht um das Leben im Paradies. Und ich habe mich gefragt, was passt denn da am besten? Oder was sagt uns denn die Schrift so über Leben? Der Baum des Lebens. Nun, wenn es um das Leben geht, dann spricht das Neue Testament ziemlich eindeutig darüber, was Leben ist. Und das Neue Testament personifiziert sogar das Leben. Das Leben ist eine Person. Das Leben ist, Jesus Christus ist das Leben. Er ist das Leben. Und er hat auch gesagt an einer Stelle, ich bin das Leben und die Auferstehung. Wenn Menschen so über das Paradies reden, jetzt auch mal unabhängig davon, ob es Gläubige sind, dann verbinden manche Menschen damit auch den Gedanken der Unsterblichkeit. Ja, so im Paradies zu sein, so das heißt so, da werde ich nicht mehr sterben. So, das ist, wo ich ewig bin und das ist, wo alles gut ist und wo alles schön ist. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist denn die beste Erklärung und die, wo wir so ziemlich wenig falsch machen können, um zu verstehen, was das ist. Nun, ich glaube, und da könnt ihr gern beim Kaffee nochmal mit mir diskutieren, ich glaube, der Baum des Lebens ist letztlich Jesus. Der Baum des Lebens ist Jesus Christus. Mitten in dem Garten. Denn Jesus Christus ist das Leben. Und das ewige Leben ist auch Jesus Christus. Das ewige Leben ist nicht irgendwie so eine Kategorie, die man sich irgendwo kaufen könnte oder wo alles so eingeteilt ist, sondern letztlich gibt es genau einen Punkt auf diesem Globus, wo wir in Verbindung mit dem ewigen Leben kommen können. Und das ist Jesus Christus selbst. So wie er gesagt hat, er ist der Weg, er ist die Tür. Viele Begriffe, viele Bilder weisen darauf hin, dass er selbst das Leben ist. Deswegen ist es auch so, dass wer Jesus hat, der hat das Leben. Ja, wir finden immer diese Verbindung. Und Jesus hat es selber gepredigt, als er hier auf Erden war, nämlich als ein guter Freund von ihm gestorben ist, Lazarus. Ja, und die Bibelleser unter uns kennen diese Geschichte, sehr bewegende Geschichte. Jesus war damit irgendwie ein Stück weit eher enger befreundet. Er war öfter im Haus von Lazarus, wo es auch die Maria gab und die Martha, ja, diesen alten Klassiker hier. Die fleißige Martha und die faule Maria. Ach nein, Maria hatte ja das Bessere erwählt. Was hatte die denn erwählt? Ja, nicht hier spülen und so, sondern zu den Füßen Jesu sitzen. War ja übrigens keine Botschaft an die Faulheit, sondern zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Maria hatte das Richtige erwählt in dem Moment, denn Jesus war da, um zu seinen Füßen zu sitzen und von ihm zu hören, war natürlich sehr kostbar. Und Jesus wollte eigentlich, dass Martha auch zuhört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dann gesagt hat, so und jetzt machen wir Essen. Jesus sagt, er ist das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist doch wohl paradiesisch, oder? So diese Vorstellung vom Paradies, diese Sehnsucht, und in gewissem Sinne kann man sagen, irgendwie jeder Mensch hat so eine Ursehnsucht danach. Die kann natürlich zugekippt sein mit allen möglichen Dingen und kurzfristigeren Vergnügungen, ja. Aber irgendwo gibt es bei den Menschen eine Sehnsucht. So, oh ja, so das Paradies. Ja. Manche verwechseln das auch mit Schlaraffenland. Also das ist aber ein bisschen fatal, weil Schlaraffenland, ja, das ist ja so eine ausgedachte Geschichte und das ist, wo die Leute dann so ganz faul rumliegen mit ihren dicken Bäuchen und die Hühner fliegen nur so gebraten in ihren Mund und sie müssen gar nichts mehr tun. Schlaraffenland, gut, ich kann verstehen, wenn man viel Stress hat, dass man sich danach sehnt, aber im Grunde genommen ist das eine krasse Verzerrung, denn etwas schaffen, etwas kreieren, kreativ sein, arbeiten, ist eigentlich etwas Positives für den Menschen. Nur leider gibt es so manchmal zu viel Stress und zu viel sinnentleerte Arbeit, aber im Grunde genommen glaube ich übrigens, dass wir im Himmel auf keinen Fall irgendwie in Hängematten liegen, ja, und nur irgendwelchen Engeln zuhören, wie die singen oder Harfe spielen. Ich glaube, das wird nochmal richtig spannend und richtig bunt und attraktiv und so wie Gott den Menschen geschaffen hat, das hört dann nicht komplett auf, sondern wir werden dort ungetrübt von Sünde Gott dienen und mit ihm zusammen sein und Herrlichkeiten erleben, die wir jetzt nur erahnen können. Also Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Nun ist ja die Frage mit dem Paradies, ist das eigentlich die Zukunft oder ist das die Vergangenheit oder ist es die Gegenwart? Spannende Frage. So wie ich gerade bisher gepredigt habe, war das irgendwie alles Zukunft. Paradies ist die Zukunft. Das stimmt auch. Paradies kommt noch. Paradies Gottes. Paradies war aber auch Garten Eden, Vergangenheit. Und wenn wir sagen, das Leben ist Jesus Christus, dann sind wir eigentlich auch in der Gegenwart. Also Jesus Christus ist eigentlich die Verbindung, die uns verbindet mit dem, wie es mal war, wie Gott sich das gedacht hat, wie es mal sein wird, ungetrübt von Sünde und Bösem und so weiter. Das wird dann eben der Himmel sein, das Paradies Gottes. Aber wenn wir an Jesus Christus denken, der ja auch heute hier ist, zu dem wir schon gesungen haben, teilweise gebetet haben, dann haben wir schon jetzt irgendwie eine Verbindung dazu. Und das ist interessanterweise, was auch die Schrift uns sagt. Wer Jesus hat, hat das Leben. Also wir freuen uns auf den Himmel, wir freuen uns auf die Zukunft, wir freuen uns auf diesen herrlichen Garten, auf das Paradies, was noch kommen wird, wo wir zum Beispiel auch manche unserer Lieben dann treffen werden, die schon uns vorausgegangen sind und gestorben sind, entschlafen sind, wie die Schrift. Aber Christsein bedeutet nicht nur vertröstet werden auf die Zukunft. Christsein bedeutet auch Leben heute verbunden mit dem, der das Leben ist, Jesus Christus. Der dein Herz kennt, deine Sehnsüchte, auch deine Schwächen, deine Fehler, der dich komplett durch und durch kennt, der hier ist und der da ist und der mit dir gemeinsam sein will. Wenn du gläubig bist, wohnt er in dir, ein Geheimnis des Glaubens durch den Heiligen Geist und du kannst beten und wir singen und Es gibt dann immer so ein bisschen so die menschliche Seite, die sichtbare Seite. Da können wir sagen, okay, wir haben das und das Lied gesungen, aber dann gibt es, und das ist ja eigentlich der Kern, warum wir das tun, in dem Ganzen auch die Erfahrung seiner Gegenwart. Das ist geheimnisvoll, das ist übernatürlich. Das kann man auch nicht einem Menschen einfach so geben. So, ja? So, wenn jemand sagt, kannst du mir mal dein Auto leihen, kann ich sagen, ja, hier, kannst du mal eben fahren. Tank ist voll, aber komm gleich wieder, bitte. Mit den geistlichen Dingen ist nicht ganz so einfach. Wir können das Wort austeilen, was ich gerade tue. Wir können anderen erzählen davon. Ich kenne Jesus, ich habe ihn erlebt. Er hat zu mir gesprochen. Und andere Menschen, wenn sie ihr Herz öffnen, können auch in diese Dimension einsteigen, können da hinein sich einklinken und können ihre eigenen Erfahrungen machen mit Jesus. Und wer Erfahrungen mit Jesus macht, macht Erfahrungen mit dem Leben. Und wer Erfahrungen mit Jesus macht, der erfährt, dass sein Lebenshunger gestillt wird. Diese Sehnsucht nach dem Paradies ist auch die Sehnsucht nach dem Schönen, nach dem Heilen, letztlich nach der Beziehung zu Gott, der Schöpfer dieses Gartens ist. Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Kennst du ihn? Und wenn du ihn kennst, pflegst du diese Beziehung. So, und das ist jetzt nicht so, du musst und hast du nicht letzte Woche jeden Tag eine Stunde gebetet. Ich meine, wenn du das gemacht hast, großartig. Das Geheimnis allerdings von Gebet und Leben mit Jesus ist, dass es wirklich Leben mit Jesus ist. Dass wir wirklich ihn, der das Leben ist, begegnen. Wie begegnen wir Jesus? Nun, das hat ganz oft damit zu tun, dass wir sehr, sehr ehrlich sind. Sehr, sehr ehrlich sind. Ein Problem von Christen, ich war auch eine Zeit lang mehr so unterwegs, ist, dass ich von meinem Kopf her, selbst in meiner stillen Zeit, so unterwegs war, wie man es sollte. Ja, wie man es sollte. Und dann habe ich gelernt, wenn du stille Zeit machst, dann bist du erstmal so, wie du bist. So, wie es wirklich ist. Und dann habe ich festgestellt, ich habe Bedürfnisse. Ja, ich habe Bedürfnisse. Ich brauche Leben. Ich brauche Hilfe. Ich brauche eine Antwort. Ich brauche Weisheit für eine Entscheidung. Aber im Kern letztlich, der größte Kern von allem ist, ich habe Hunger nach Leben. Ich möchte einen haben, der mir zuhört und der mir etwas zusprechen kann, der mit mir Gemeinschaft hat, der für mich ist, egal in welchem Zustand ich bin, ja, ob ich jetzt gerade so richtig cool drauf bin, weil ich Erfolg hatte, oder ob es mir gerade richtig schlecht geht, weil irgendwas nicht gut geklappt hat oder irgendeine Beziehung schwierig ist, in der ich lebe. Ich habe Bedürfnisse. Und interessant ist, dass wenn ich diese Bedürfnisse sehr ehrlich vor Gott formuliere, dass ich dann oft die tiefsten Begegnungen mit ihm habe. Weil wir von Jesus wissen, dass er der ist, der sagt, ja, ich komme, ich bin das Leben. Und ich weiß, wie es ist auf der Erde und ich weiß, dass da viel kaputt geht und viel einem genommen wird und so weiter. Nicht immer nur, Gott sei Dank. Aber ich komme zu dir, ich bin das Leben. Wenn ich also Jesus begegne, begegne ich dem Leben. Ich merke, dass mein Herz, was manchmal sehr beschwert ist über irgendwelche Nöte, auch manchmal Nöte dieser Welt, dass wenn ich Jesus begegne, dass mein Herz wieder gefüllt wird, gestärkt wird mit Gedanken von ihm, der sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ja, wir sagen es oft so leicht, so dahin. Aber was heißt es eigentlich? Das heißt ja, dass er erstmal gestorben ist, dass er gelitten hat, dass er am tiefsten Tiefpunkt war, wo man nur sein konnte. Und dass an diesem tiefsten Tiefpunkt er nicht geblieben ist, sondern die Kraft Gottes kam, der Heilige Geist, so wie das Wort Gottes es alles vorhergesagt hatte und er sich auch gefüllt hatte mit diesen Gedanken in der schwersten Woche seines Lebens. Und er ist auferstanden. So, ich möchte dich herausfordern heute. Was ist deine Not? Was ist dein Problem? Sag es Jesus ehrlich. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, dann bist du verbunden mit dem, der sagt, ich bin die Auferstehung. Ich gebe dir Kraft, ich fülle dein Herz wieder. Vielleicht bleiben die Umstände, wie sie sind, aber er verändert dich, indem er dir erneut einen Blick gibt. Vielleicht auf die Möglichkeiten, die du auch hast. und dass er ein schweres Herz wieder füllt mit Hoffnung und mit Freude. Ja, das tut Jesus. Das ist Jesus, der das Leben ist und die Auferstehung. Er hat es damals demonstriert und vielleicht würden wir uns wünschen, oh, das hätte ich auch gern miterlebt, als er zu dem Lazarus, der schon gestorben war, gesagt hat, komm heraus, Lazarus. Das war schon eine Erfahrung, die die Leute damals gesammelt haben. Wir hören es durch die Schrift. Wir haben es nicht live erlebt. Wahrscheinlich haben die allermeisten von uns das auch nie live erlebt und wir werden es vielleicht auch nicht erleben, dass ein Mensch von den Toten auferweckt wird, aber wir glauben ja Jesus, dass er es getan hat. Und von daher glauben wir ihm doch auch, wenn er das kann, dann kann er doch auch seine Auferstehungskraft in unsere Situation, vielleicht in unsere Ehe hineingießen oder in unsere anderen Nöte und wo wir Hoffnung brauchen, einen Job zu finden oder was es auch ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nun, wo wir bei diesem Sendschreiben noch sind, bei diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus, schauen wir uns das nochmal eben ein bisschen genauer an. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel. Und wenn man das alles liest, später geht es noch um die Lehre der Nikolaiten. Es ist schon interessant, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht. Er lobt seine Gemeinde. Das ist Lob. Das ist sehr konkretes Lob. Sagt, das finde ich gut. Liebe Gemeinde in Ephesus, das finde ich richtig klasse. Ja, ihr seid treu und standhaft gewesen und da habt ihr durchgehalten und gut. Wir haben ja den Text eben schon gehabt, jetzt sind wir schon alle so in der Position, gut, aber jetzt kommt das andere, ne? Ja. Ja gut, das andere kommt auch. Aber es heißt ja nicht, dass das Lob nichts war. Ja? Ich finde das so klasse, dass wir davon ausgehen können, dass Jesus so über seine Gemeinde denkt, auch über unsere Gemeinde denkt. Also ich sage jetzt nicht, dass er genau das zu uns sagt, aber Jesus sieht seine Gemeinde, er liebt seine Gemeinde und er lobt seine Gemeinde und er tadelt seine Gemeinde. Das ist so richtig schön differenziert. Ja. Jesus ist nicht so, wie wir manchmal in Unreife sind. Irgendwas ärgert uns und wir knallen das raus und boah, ist das schlecht. Ja. Am Ende noch mit irgendwelchen ja, wirklich entmutigenden Sätzen und kritisieren irgendetwas an jemanden, was der vielleicht gar nicht ändern kann. Oder wir kritisieren das und wir wissen gar nicht, wie sehr er sich bemüht hat vorher, wie gut er es vorbereitet hat, das wissen wir vielleicht alles gar nicht, aber stört uns und wir kritisieren bis ins Bodenlose. Naja, und wir haben es sicherlich auch schon selbst erlebt. Wer hat das nicht schon selbst auch erlebt? Ja. Das ist ziemlich schlechte Pädagogik, das wissen Lehrer. Ja. Wer seine Schüler, wer nur so mit ihnen umgeht, da wird ja nie was, du kannst nichts und da werden Menschen so entmutigt, das kann ihr Leben für ein paar Jahre wirklich auf Pause stellen und dann geht gar nichts weiter. Jesus ist nicht so. Er lobt seine Gemeinde. Er lobt sie, sehr konkret. Er sagt, das finde ich gut. Ja. Und dann kommt aber auch der Tadel. Und ich glaube, die Reihenfolge ist auch kein Zufall. Übrigens bei den anderen 6 Schreiben, die es noch gibt in der Offenbarung, da ist das auch immer so. Konkretes Lob an die Gemeinde, und konkreter Tadel. Was ist denn der Tadel? Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, tue Buße, tu die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Boah, wie oft ist das wohl schon gepredigt worden. So, ich sage nicht, dass das jetzt prophetisch heute hier für uns gilt, aber ich nehme dieses Wort allgemein für uns, um uns zu ermutigen und auch zu ermahnen. Worum geht es denn hier eigentlich? Nachdem also das Lob sich sehr darum drehte, dass die Gemeinde treu war, dass sie durchgehalten hat, sie hat die falschen Apostel entlarvt, ihr Lehrer, Nikolaiten, so was war das irgendwie für eine Gemeinde, die Epheser-Gemeinde? Die war auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, die hatte fantastische Lehrer gehabt, den Apostel Johannes, den Paulus, den Timotheus, fantastische Lehrer auch danach noch. Die waren richtig gut so in der Lehre, so im rechten Glauben. Aber irgendwie, wenn man das liest, was Jesus tadelt, stellt man fest, irgendwie war die Mitte nicht mehr die Mitte. Irgendwie war der Kern nicht mehr der Kern. Und das war ein Problem dieser Gemeinde. Die erste Liebe, Die erste Liebe. Ich finde das wunderbar, dass das Wort Gottes oft so etwas gebraucht, was wir auch vergleichen können mit Situationen in unserem Leben. So die erste Liebe. Wer kennt das nicht? Die erste Liebe. Der Hochzeitstag, die Hochzeitsvorbereitung, die erste Liebe. Verliebt zu sein in den Ehepartner, die Verlobte in den Verlobten, der Verlobte in die Verlobte und bald ist Hochzeit und wir freuen uns und romantisch und verliebt und herrlich und ja, und dann kommen die, die schon länger verheiratet sind, das wird nicht immer so bleiben. Habt ihr euch schon gestritten? Das will man da gar nicht hören. Ja, wissen die auch, kommt ja, ist so, ja. Aber ist es nicht auch schön, die erste Liebe? Darf man das nicht auch einfach mal so lassen? Ist das nicht wunderbar? Und Menschen, die Jesus erkannt haben als das Leben, die haben eigentlich die Liebe des Lebens gefunden, verliebt in Jesus, wobei es auch leider manche Christen gibt, die das fast nie erlebt haben. Die einfach, weil es ja richtig ist, Christen sind. Und ich möchte nicht sagen, ja, dann lass es lieber, das will ich ja gar nicht sagen. Also nicht gut, es ist schon gut, den Weg zu gehen mit Gott. Und ich will ja keinem sagen, lass das mal mit dem Glauben, gar nicht. Aber was ich jedem wünsche, ist Jesus zu lieben. Und zu wissen, dass Jesus dich auch liebt. Wie ein Braut, die Bräutigam. Braut und Bräutigam. Ja. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wenn man nun schon lange Christ ist, ich bin ja auch schon lange Christ, und ich bin so froh, dass ich so Zeiten habe, immer noch, immer wieder mal. Ich habe das nicht jeden Tag, aber doch immer wieder. Wo ich denke, ja, das geht, auch wenn man länger Christ ist, verliebt zu sein in Jesus. Die erste Liebe, die doch noch mal wieder, ich möchte nicht sagen aufzuwärmen, sondern ganz real zu erleben. Zu wissen, Jesus liebt mich, leidenschaftlich. Er ist total für mich. Er wollte mich. Er hat sein Leben für mich gegeben. Das war Leidenschaft. Er hat mich erobert. Er hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Er ist das Leben. Und wenn die Mitte ist, wenn der Kern ist, dann ist ganz vieles richtig. So wie wenn der erste Knopf richtig ist, dann ist das Hemd auch richtig geknöpft. Und wenn der erste falsch ist, dann ist das alles ein bisschen hakelig. Dann ist das Christsein schwierig und anstrengend und dann muss man ja und dann wird das vielleicht gesetzlich und dann hat man noch die rechte Lehre und man hasst die Lehre der Nikolaiten und man hat die falschen Apostel entlarvt, was alles gut und richtig ist. Aber die Mitte ist nicht mehr die Mitte. Und dann wird es ein trockenes, kantiges, vielleicht sogar hartherziges Christsein. Und das möchte Jesus nicht. Deswegen spricht er es an. Er sagt, kehr doch zurück zur ersten Liebe. Ich möchte es mal so ausmalen, ein älteres Ehepaar, mal wieder ein Bild jetzt aus unserer Wirklichkeit, so ein älteres Ehepaar, so Maria und ich, meine Frau, wir reden da manchmal drüber und sagen so, wow, das Ehepaar ist echt ein Vorbild für uns, also ein ältere Ehepaar, ja, die man so durchgeht. Und es gibt auch ältere Ehepaare, wo man so etwas so ein bisschen mitkriegen kann, sodass die sich richtig lieb haben. Ja, das möchten wir auch, so möchten wir auch werden. Und ich glaube, das ist auch die Liebe zu Jesus möglich, dass sie erneuert wird und dass wir mit ihm leben und dass wir quasi so ein altes Ehepaar, um dieses Bild zu benutzen, dass wir so unterwegs sind mit Jesus, dass man sagen kann, ja, wow, das ist doch schön. Der ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, da unser Pastor, ich sag jetzt mal, vielleicht die Jüngeren denken das vielleicht, ja, der ist schon so ein bisschen älter und so, der ist nicht mehr ganz so cool. Aber irgendwie ist da ja was. Verliebt in Jesus. Ja, das ist der Kern. Und das ist, was Jesus uns zuruft. Und das ist, was Jesus sich wünscht. Er sagt ja, wer ein Ohr hat, der höre. Nun haben wir das auch schon so oft gelesen, also wir die Bibel lesen, wer ein Ohr hat, da lesen wir schon so schnell drüber weg. Ja? Jesus hat es öfter gesagt. Was heißt das denn eigentlich? Also wer ein Ohr hat, ich meine, hallo? Zwei. Haben wir alle, ne? Haben wir alle mitgebracht heute. Ja, alle haben wir Ohren. Ein Ohr hat der Hörer. Ja gut, weil es natürlich um etwas Übernatürliches geht. Natürlich geht es um etwas Übernatürliches. Ja, was für ein Satz. Jesus hat viel zu Menschen gesprochen, er spricht heute zu Menschen, aber nicht alle verstehen ihn. Manche haben Ohren, aber sie hören es nicht. Es geht natürlich jetzt um die geistlichen Ohren, um die geistliche Empfänglichkeit. Und das sind all diese Begegnungen, die wir auch haben im Neuen Testament. Zum Beispiel hier die Begegnung, die war mit einer Frau. Das war damals revolutionär in der Öffentlichkeit, spricht Jesus, der Rabbi, mit einer Frau. Übrigens eine Frau, die nicht so vorbildlich lebte nach den Maßstäben des Alten Testamentes, was es damals nur gab. Aber Jesus spricht mit dieser Frau, öffentlich. Sie war nicht rechtmäßig verheiratet. Sie hatte schon einige Männer gehabt. Das kann man in dem Zusammenhang lesen, das haben wir jetzt nicht auf der Folie. Aber in diesem Gespräch haben wir mit die tiefste Offenbarung darüber, was das Verlangen Gottes ist, was Gott sich wünscht. Und das offenbart Jesus dieser Frau. Und er sagt zu dieser Frau, die Stunde kommt und ist schon da. Das ist auch wieder interessant. Die Stunde kommt und ist schon da. Ja, also ist das jetzt Gegenwart oder Zukunft? Ja, beides. Warum? Weil Jesus ist Gegenwart und Zukunft. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagt zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher auch Christus genannt wird. Und wenn der kommt, dann wird er uns das alles verkündigen. Also sie hatte das irgendwie mitgekriegt, sie hatte eine Erwartung. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin's, der mit dir redet, ich bin's, ich bin's. Die Stunde kommt und ist schon da. In Jesus Christus haben wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in einer Person. Und das Wichtigste, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehen, das Leben haben wir in Jesus. Auch heute schon. Und Jesus sagt, mein Vater, der sucht. Interessant, oder? Das ist irgendwie nicht dieser allgenügsame Gott, der ganz fern irgendwo wohnt und sich das alles mal so aus Distanz anschaut. Es ist ein Gott, der sucht. Ja, aber Gott weiß doch alles. Ja, ja, er weiß alles. Wir können das nicht so komplett erfassen, aber wir sehen etwas vom Herzen Gottes. Gott sucht. Wen sucht er? Er sucht solche, die ihn anbeten. Was ist anbeten? Nun, der Kern von Anbetung ist Liebe. Das ist der Kern von Anbetung. Wir drücken das verschiedenartig aus, sehr verschiedenartig aus. Und auch im christlichen Glauben, auch über die Jahrhunderte, gibt es viele Formen, die Liebe zu Gott auszudrücken. Ja, wir haben da alle auch so unsere Brille auf. Ja, kommt immer so drauf an. Ja, selbst in unserer Gemeinde haben wir ja verschiedene Prägungen. Es gibt manche, die waren früher in sogenannten charismatischen Gemeinden. Und da gab es ganze Predigtreihen darüber, dass wenn man anbetet, dass man aufsteht und die Hände hebt und klatscht und tanzt. Ich habe das auch miterlebt und ich fand das klasse. Irgendwann musste ich nur lernen, okay, aber das ist nicht die einzige Form, oder? Und ich kann schon gar nicht die Leute richten, die das anders machen. Nee, da gibt es viele Formen. Also diese Formen, die ich gerade beschrieben habe, sind übrigens biblische Formen. Ich könnte da eine ganze Predigtreihe drüber machen. Aber es wäre mir ein bisschen viel Äußerlichkeit. Aber es gibt Knien vor Gott, ja. Es gibt sogar Leute, die hinfallen. Ja, da gibt es auch manche Fehlformen, aber wir haben das gerade die Woche in der Kleingruppe noch gehabt. Der Daniel, der ist mal so geplättet gewesen von der Gegenwart Gottes, dass der flach lag. Ja, und dann irgendwie durch die Gnade Gottes mal wieder auf alle Viere kam und irgendwann auch wieder zum Stehen. Ja, auch das gibt es. Wir sollten das einfach nicht zu eng führen und nicht sagen, ja nur so, wie ich Gott liebe und das ausdrücke, nur so ist das richtig. Nein, 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 nein. Natürlich muss eine Gemeinde eine gewisse Form finden, ja. Und muss dann auch ihre Wege gehen in dem gemeinschaftlichen Anbeten und Ehren. Aber der Kern, der Kern, der Kern, der Kern, der Kern ist nicht Gitarre, der Kern ist nicht Klavier oder Keyboard, ja, der Kern ist nicht Beamer, der Kern ist nicht Klatschen oder Stillsitzen, der Kern ist dein und mein Herz. Das ist der Kern. Und in deinem Herzen Liebe. That's all about, würde man im Englischen sagen. Das ist, worum es geht. Das ist der Kern. Es ist trotzdem gut, Instrumente gut zu spielen. Es ist natürlich trotzdem gut, diese äußeren Formen, dass die gut sind und stimmig und dass man sich weiterentwickelt. Dass, ja, ich habe ja gerade nicht gesagt, dass es keine Rolle spielt. Aber das Schöne ist doch, dass der Kern unser Herz ist. Und das Schöne ist doch, dass wir in dem Moment Gott anbeten können und ehren können, egal wo wir sind und was gerade los ist. Ist das nicht wunderbar? Dass du deine erste Liebe zu Jesus lebst, ist unabhängig von dem Ort. Das finde ich fantastisch. Ist total unabhängig von dem Ort. Und wenn du irgendwann im Gefängnis landest, natürlich nur um deines Glaubens willen, und wenn du im Gefängnis landest, ja, selbst wenn das der Fall ist, musst du nicht sagen, oh Mist, jetzt kann ich Gott nicht mehr anbeten. Jetzt kann ich Gott nicht mehr ehren. Oh, so ein Mist, geht nicht mehr. Selbst im Gefängnis kannst du Gott immer noch lieben und ehren und anbeten. Weil was dir niemand nehmen kann, ist dein Herz. Niemand. Das Innerste, wo du sagst, ich liebe dich, Jesus, du hast mich zuerst geliebt, ich liebe dich. Und diese erste Liebe, in der will ich unterwegs sein. Die Frau, von der hier die Rede ist übrigens, bei der hat das so, ist das so tief gegangen, diese Begegnung mit Jesus, dieses Gespräch mit Jesus, dass die das überhaupt nicht mehr bei sich behalten konnte. Und dann, was wir gerne so Erweckung nennen, danach gab es Erweckung. Diese Erweckung ist geschehen, weil diese Frau eine persönliche Beziehung zu Jesus aufgebaut hat, weil sie ihn gesehen hat und ihn geliebt hat, weil er sie nicht verurteilt hat und abgeurteilt und ihr gesagt hat, das ist alles schlecht und so. Er hat ihr auch was dazu gesagt, ja, und er wollte auch, dass ihr Leben in Ordnung kommt, ja. Aber der Kern war, dass Jesus gesagt hat, ich liebe dich, ich bin für dich. Diese Wertschätzung, das hat sie erlebt. Und da ist sie dem Leben begegnet, Jesus. Dem Baum des Lebens ist sie begegnet. Da hat sie einen Moment Paradies erlebt. Und das hat sie mitgenommen und das hat sie den anderen erzählt. Und so hat sich da auch ein gewisses Paradies ausgebreitet in den Herzen der Menschen. So, wo ist das Paradies? Das Paradies ist in deinem Herzen, wenn du Jesus liebst. Und das Paradies ist natürlich noch viel, viel mehr. Aber da gehen wir heute nicht mehr rein. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass wir noch ein Lied gemeinsam singen, dass wir uns nochmal ausstrecken zu Gott. Und dass ich dann auch den Gottesdienst mit Gebet und Segen abschließe.